Okay, auf Seite 77, Lektion 13, Prediger und hohes Lied. Wo kann man Zufriedenheit finden? Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Prediger 1,14. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne. Und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Prediger 1,14. Heute haben wir diese zwei interessante Bücher. Prediger und hohes Lied. Die, ja, Prediger eher philosophisch, werden wir gleich sehen. Und siehe, es war alles nichtig und Haschen nach dem Wind. Kennen wir aus Predigern. Wer schon mal Prediger gelesen hat, weiß das. Er die ganze Zeit nur gesagt hat, alles ist nichtig und so weiter. Alles ist nichtig. Kommt sehr oft vor in diesem Buch. Auf der nächsten Seite, Prediger. Salomo war sehr reich und hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Einen Tempel gebaut und war sehr eine ganz hohe soziale Stellung. Darum habe ich hier geschrieben, ein so erfolgreicher Mann wie Salomo. Ne? Weil was mir so gerade durch den Kopf geht, das ist, weil er auch viele Frauen hatte. Und ne, es hatte natürlich eine ganz andere Bedeutung als heute. Und auch heute im Mittleren Osten, in kleineren Dörfern oder so, hat es noch diese Bedeutung. Wer mehr Frauen hat, ist dann reicher. Ne? Heute, wenn jemand so wirklich zeigen will, dass er reich ist, dann kauft er sich eine ganz teure Armbanduhr oder dann eine Kette oder noch schlimmer oder noch ein Porsche oder ein, Betty sagt noch Porsche, aber ja, Ferraris, die sind noch höher als Porsche und dann Lamborghinis dann noch höher als Ferrari und so weiter. Ja, und wenn man dann mehrere Lamborghinis hat und so, dann ist man der ganz Große in der Welt. Ne? Und früher war das halt mit den Frauen. Ne? Wer viele Frauen hatte, das war wie heute, wer viele Lamborghinis hat. Und so. Entschuldige, ich muss ja lachen, aber ist nur ein Vergleich. Ne? Warum Salomo so viele Frauen hatte? Er konnte es sich leisten. Ne? Das heißt, er war ein sehr erfolgreicher, berühmter, reicher, angesehener Mann etc. Und normalerweise denkt man, ja, wer so reich ist, der muss nur sprotzen vor Freude, ne? Weil die Armen, die freuen sich für jeden Euro, den sie reinkriegen, ne? Und dann denken sie, ja, wer 1 Million Euro hat, der hat 1 Million mehr, mal mehr Freude, ne? Aber wer da in dieser Situation ist, ne, dann lesen wir hier, es ist gar nicht so. Ne? Irgendwo habe ich gelesen, dass die Statistiken besagen, dass die reicheren Leute eher Selbstmord machen oder die Prozentsatz von Selbstmorden liegt bei den Reichen. Ne? Und das ist ein Indiz dafür, dass viel Geld nicht gleich viel Glück oder Freude bedeutet. Und das war auch der Fall von Salomo. Er hat dieses Buch Prediger geschrieben, nachdem er sich Gedanken gemacht hat. Er hat viele Sachen probiert, experimentiert, versucht. Er hat nach Freude gesucht und Erfüllung. Und er ist zum Schluss gekommen, dass alles nichtig ist. Alles, was er getan hat, die großen Tempel, das große Tempel und sein großes Palast, was er gebaut hat, und das Reichtum, was er für Israel erwirtschaftet hat, alles hat seine Seele nicht erfüllt. Wer hat das Buch Prediger geschrieben? Ja, steht nicht so in allen Buchstaben da drin, aber man kann ganz leicht das vom Text rauslesen, dass er es war, weil der Text gibt einige Datenpreis vom Autor, ne? Und so die Erfahrungen, weil er spricht über Erfahrungen, ich habe Glück gesucht im Reichtum etc. Und wer war dann der reichste Mann der Zeit? Salomo, das heißt, gleich kommen wir auf Salomo. Ja. Wer möchte hier Prediger 12,13 bitte lesen? Andreas, würdest du das tun? Ja.
Lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Prediger 12,13.
Danke. Ne? Ganz klar, nachdem er alles probiert, experimentiert hat und nachgedacht hat, kommt er immer wieder zu diesem Schluss. Immer wieder. zieht er diesen Schluss, dieses Ergebnis aus alle seine Philosophien, würde man heute sagen, Philosophie, obwohl damals dieses Wort nicht gab, aber mittlerweile gibt es dieses Wort Philosophieren. Er hat philosophiert. Es ist quasi ein philosophisches Buch. Ne? Prediger ist praktisch ein philosophisches Buch. Und heute gibt es den Fach Philosophie und es gibt sogar Hochschulen nur für Philosophie, philosophische Hochschulen etc. Aber der erste Philosoph war Salomo, oder zumindest das, was er da drin geschrieben hat, ist völlig aktuell. Fragen, die er da stellt über den Sinn des Lebens und über Freude etc., sind ganz, ganz aktuell. Zusammenfassung, die 12 Kapitel vom Buch Prediger 1 bis 6, die frustrierte Suche nach Freude. Kapitel 7 bis 10, Entdeckung der Weisheit als Unterstützung, den Mensch zu befreien der Folgen des Unverstands. Kapitel 11 und 12, durchschaut die Erfahrungen unter der Sonne und geht höher, empfiehlt den Schöpfer zu suchen als Sinn fürs Leben. Ja, unter der Sonne, dieser Ausdruck kommt auch mehrmals vor, werden wir gleich sehen. Der Inhalt, hatte ich schon erwähnt, philosophische Überlegungen, wie man heute sagen würde, über die Konflikte des Lebens. Der Konflikt jetzt nicht, meine ich hier nicht Streitigkeiten, sondern gedanklichen Konflikte, Überlegungen, Materialismus, als scheinbare Lösung. Interessant, dass heute auch so viele weiterhin den Materialismus so viel Wert schenken, obwohl schon vor 3000 Jahren Salomo geschlussfolgert hat, dass Materialismus nicht wirklich erfüllt. Aber bis heute werden die Leute verblendet vor ihren eigenen Lüsten, hinter der Materie zu rennen, sich an der Materie zu klammern. Das Trachten nach fleischlicher Lüste kann nicht erfüllen. Der Autor ringt in Gedanken, vergleicht die Alternativen, sucht nach Wahrheit und analysiert tief die Verantwortung der Pflichten der Menschen vor Gott. Ne, Alternativen, so machen die Philosophen das auch. Die denken, ja, sie stellen sich viele Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es den Menschen? Gibt es eine Moral? Gibt es Maßstäbe? Und dann denken die. Ne? Und wie einer gesagt hat, ich denke, darum existiere ich. Ne? Weil einige haben sogar die eigene Existenz in Frage gestellt. Die haben gesagt, vielleicht sind wir nur jetzt wie ein Programm in einem Computer oder so, der denkt, er existiert, aber existiert gar nicht. Ne? Oder sowas Ähnliches. Und darum auch diese Folgerung, ich denke, dann existiere ich, ist auch so ein wichtiger Ausgangspunkt. Wer jetzt die eigene Existenz in zweifelt, der kann sich dann festmachen. Ne? Vielleicht ist unser Leben nichts weiteres als ein Traum. Ne? Weil wenn wir träumen, denken wir auch, dass wir ein Leben haben, was wir gar nicht haben. Ne? Und vielleicht ist dieses Leben gar nicht ein Leben, sondern ein Traum. Ne? Und vielleicht werden wir morgen aufwachen. Und wir sind gar nicht wir, sondern jemand anderes. Ne? Versteht? Darum ist interessant hier philosophieren. Ne? Philosophieren. Ne? Wer sind wir? Und schon vor 3000 Jahren hat Salomo diesen Schluss gezogen, Gott zu ehren, Gott zu suchen. Das ist das einzige Sinn fürs Leben, was sich lohnt, was wirklich, wirklich einen Sinn hat. Das Ziel vom Prediger, vom Salomo in diesem Buch, uns klar, das heißt lebhaft, wie ein Bild vor uns malen, dass das Trachten nach Sinn für das Leben eine verlorene Zeit ist. Für uns als Christen, wir bekommen ein Ziel für unseres Leben. Lass mich das ja klarstellen. Das heißt nicht, dass unser Leben keinen Sinn hat, ne? Aber die Menschen ohne Jesus, die suchen einen Sinn und finden es nicht. Und wir müssen es nicht suchen, weil wir es schon bekommen haben. Als wir an Jesus geglaubt haben, dann haben wir einen Sinn fürs Leben bekommen. Uns wurde erklärt, dass Gott unser Leben führt und dass wir und das Ziel unseres Lebens ist, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten und so weiter. Und ne, das heißt Sinn des Lebens. Und die Welt als Ziel des Lebens zu betrachten, ist nichtig und illusorisch. Ne? Die Welt, weil die Welt vergeht, hat auch Jesus gesagt. Die Welt vergeht, die materiellen Sachen vergehen. ein schönes Haus vergeht, ein schönes Auto vergeht, das Geld vergeht und alles, ne? Die Bitcoins vergehen auch.
Nein!
Ja, die können nicht vergehen, weil die nur virtuell sind. Ja, okay. Ja, alles geht ums Gleiche. Auch, ne, auch das Sichtbare ist alles so virtuell. Ich habe, ne, schon dieses Beispiel irgendwann mal zitiert in einer Predigt, ne, dass irgendein Wissenschaftler errechnet hat, wenn man jetzt die Leerräume zwischen den Kernen der Atome unseres Körpers wegmachen würde, würde die ganze Menschheit in der Größe eines Zuckerwürfels passen. Ne? Und so sieht man, wir sind nichts. Unser Körper ist nichts, ist nur Leerraum. Ne? Wirklich wieder bewiesen. Alles ist illusorisch. Ja. Er betrachtet das Leben aus verschiedenen Winkeln und schließt, dass nur Gott der Schlüssel ist und das Ziel der Menschen ist, ihn zu vertrauen, gehorchen und loben. Halleluja. Ein Philosoph hat diesen Schluss gezogen. Ja, heute sind die meisten Philosophen ungläubig und die werden immer, ne, verrückter, ne, immer verrückter. Ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt von der Frau, die mit dem Korb Äpfel, ne, lief und dann gegen einen Philosoph gestoßen ist, der, sagen wir, andenklich irgendwie nach oben und nach unten und nach der Seite geguckt hat und das nicht gesehen hat und auf sie gestolpert ist und die ganzen Äpfel sind auf den Boden gerollt und sie verärgert geschrien hat, wer meinen Sie, Sie sind, ne? Wie sagt man das auf Deutsch?
Denkst du, dass du bist?
Wer denkst du, dass du bist, ne? Und er hat geantwortet, darüber denke ich schon 10 Jahre lang nach und bin zu keinem Schluss gekommen, ne? Ja, so machen die Philosophen, ne? Die denken und jede Frage, die generiert noch 2 Fragen, ne? Wenn sie eine Antwort haben auf eine Frage, dann haben sie diese Antwort generiert 2 weitere Fragen und kommen nie zum Schluss. Und sie merken nicht, dass die eigentlich eine falsche Schlussfolgerungskette arbeiten.
Wie eine Wissenschaft des Fragens, des Antworten. Also so gesehen ist eigentlich die Philosophie keine Wissenschaft, sondern eine Unwissenschaft.
Eine unwissenschaftliche Wissenschaft.
Ja.
Okay. Unter der Sonne. Dieser Ausdruck kommt mehr als 25 Mal vor und ist ein Merkmal der Botschaft vom Buch Prediger über die irdische Erfahrung. Wolfgang, würdest du hier bitte Prediger 2,11 bitte lesen? Ne? Unter der Sonne. Ganz interessant, dieser Ausdruck. Und damit meint er die Erde, die Welt, die Erde, Planet Erde, alles was, ne, wie alles, was wir sehen, was wir haben. Damit ist es gemeint. Er sucht die Freude in seiner Arbeit, in seinen großen Werken, im Wein, in den Reichtümern, in der Musik, in den Frauen. Aber hat sie nicht gefunden. Ne? Obwohl er jetzt einige gute Sachen oder einige Sachen für gut erklärt hat, wie zum Beispiel die Früchte der Arbeit zu genießen und das Segen der Ehe und die Freude, das Leben zu teilen mit einer geliebten Person. Er kannte den Wert der Weisheit, aber auch, dass die menschliche Weisheit nicht wirklich zufriedenstellend ist. Genau das, was wir hier besprechen, ne? Die menschliche Weisheit. Die Menschen, die denken, und schließen Gott aus diesem Denken und darum kommen sie nie zu einem Schluss. Er erkannte den Bedarf, nach oben zu schauen, in Klammern, nach oben zu schauen, wie auch im Neuen Testament steht, ne? Trachtet nach das, was droben ist. Dass man die eigene Grenze erkennt, dass man spürt, dass man klein ist, dass man selber nichtig ist, dass wir nicht so groß sind, wie wir denken, ne? Wir uns selber ausmalen. Ganz viele Menschen, die denken, die sind Gott oder so. Es gibt Leute, die das sogar behaupten oder so, ich bin Gott oder so. Die sind ganz uneinsichtig. Isaias, würdest du hier bitte Prediger 8,70 lesen?
8,17? Mhm. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es doch nicht ergründen.
Er hat erkannt, dass das einzige Ziel des Menschen ist, den Schöpfer zu fürchten und gehorchen. Ich denke, das hatten wir schon, Prediger 12, 13. Ja, das hatten wir schon. Leih mir bitte einen Stift. Nichtigkeiten. Auch das Wort Nichtigkeiten kommt fast 30 Mal vor. Dadurch drückt Salomo die Vergänglichkeit aus, die er in alles gesehen hatte, nachdem er alles betrachtet und sich nach den beständigen Werten gefragt hatte. Elisabeth, würdest du bitte hier Prediger 1, 2 bis 3 lesen?
O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeit, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen voll all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne?
Ja, genau, was ich gesagt habe. Ja, alles ist nichtig und obwohl er jetzt keine Atomen kannte und so, ne, wusste er schon, dass alles nichtig ist, dass alles auf der Welt vergänglich ist und so weiter. Gut, auf der nächsten Seite, da hat Salomo noch ein Buch geschrieben, was jetzt um ein völlig anderes Thema handelt. Ja, das Buch der Prediger war ein philosophisches Buch, könnte man auch quasi behaupten, behaupte ich so, hier ohne jetzt mich jetzt festzumachen, aber das ist das einzige philosophische Buch der Bibel ist. Und jetzt Hoheslied, das einzige Buch der Bibel, das überwiegend über die romantische und körperliche Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau handelt. Ne? Wieder so eine Besonderheit, ein besonderes Buch. Ja, es wird oft im allegorischen, übertragenen Sinn ausgelegt, die Liebe Gottes zu sein Volk. Hier gibt es viele Texte in der Bibel, die das sowas Ähnliches machen, die vergleichen die Beziehung zwischen Mann und Frau mit der Beziehung zwischen Gott und sein Volk oder seine Kirche, die Gemeinde oder die Christen. Ne? Jeremia 2, Ezekiel und Hosea und Epheser und Offenbarung. Ne? Andreas, würdest du hier Offenbarung 19, 7 bitte lesen?
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Offenbarung 19.
Ja, dieses Vergleich wird sehr oft benutzt zwischen Ehemann, Ehefrau, heiraten, Hochzeit. Habe ich schon öfter gesagt, dass die geistlichen Realitäten können wir nicht verstehen. Wir sind unfähig, die zu verstehen. Und darum hat Gott uns eine Reihe Sachen gegeben. Zum Beispiel Elternschaft, dass man das auch auf dieser Welt Väter gibt, Söhne gibt, Mütter gibt und Familien gibt. Ja, das sind alles Vergleiche, die in der Bibel benutzt werden, um Gott zu beschreiben. Gott als Vater, Jesus als Sohn und viele andere Gleichnisse und auch die Gemeinde als Braut und so weiter. Viele Sachen können wir dann besser verstehen. Nicht, dass es tatsächlich so ist, nicht, dass wir jetzt wirklich Jesus heiraten werden. Ne? Aber der Vergleich ist stark, weil ich denke, die größte Freude eines Mannes oder einer Frau ist der Hochzeitstag, oder? Wer verheiratet ist in unserer Gruppe, lass mal sehen, Wolfgang, ja. Betty und ich, ne, wir sind zu dritt, das können wir auch sagen, ne? Das,
Wolfgang hat schon Ja gesagt.
Ja, Wolfgang hat Ja, Betty hat Ja und ich auch Ja, ne, und der glücklichste Tag unseres Lebens und so auch der glücklichste Tag unseres Lebens wird sein, wenn wir, ne, wenn Jesus uns abholt. Ja, das sind ganz starke Vergleiche, ganz emotionsgeladene Vergleiche und auch wahrheitsgeladene Vergleiche, die da gemacht werden. Ne? Die sind im übertragenen Sinn, aber die sind stark. Ja, es gibt die offensichtliche Auslegung, weil jetzt habe ich gesprochen über die allegorische, über die übertragene Auslegung. Aber was ist dann die offensichtliche Auslegung? Der Plan Gottes für die Ehe. Um Hoheslied besser zu verstehen, lese es unter der Vorstellungen. Wenn wir jetzt Hoheslied lesen, das nächste Mal können wir uns Folgendes vorstellen. Die Flitterwochen eines Königs, zum Beispiel Salomo, Aber bitte nicht denken an seine späteren vielen Frauen, sondern an die erste, ne? die einzige sein sollte, ne? Aber nicht war, aber sein sollte. Und seine Frau aus einfachen Verhältnissen, ne? Weil er spricht auch davon, über die Frau, die aus einfachen Verhältnissen kommt und so weiter. Es handelt sich nicht um ungebremste Lust, sondern ein Nachdenken über alles, was sie durchmachen mussten, bis zur Ehe und die erzielte Freude. Es erzählt, wie kompliziert es war, diese Situation, dass sie aus einfachen Verhältnissen kommt und dann die Freude, als sie dann geheiratet haben, etc., die ganze Geschichte. Ne? Da steht auch Hoheslied 4,12, bis zu diesem Moment war sie ein geschlossener Garten, ein versiegelter Brunnen. Im Plan Gottes haben intime Beziehungen ausschließlich in der Ehe Platz. Alles andere verschmutzt die Schönheit dieser Beziehung. Ja. Isaias, du bist der Nächste, oder? Hoheslied 4,12.
Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle.
Danke. Hoheslied 4,12. Der zweite Punkt heißt, dass, was auch das Neue Testament lehrt, dass man sich nicht mehr sich selbst gehört, sondern dem anderen. Hoheslied 6,3a, wie auch im 1. Korinther 7, 3 und folgendes geschrieben steht. Mal sehen, Betty, du bist die Nächste, oder? Elisabeth. Ah, Wolfgang. Wolfgang, würdest du hier Hoheslied 6,3a bitte lesen?
Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein.
Ja, das heißt, man gehört sich nicht mehr selbst, sondern dem anderen. Hoheslied erinnert uns, dass die körperliche Liebe unter Ehepartnern gut und wunderbar ist, im Schutz der Ehe, wie sie Gott geschaffen hat. Der Segen Gottes geht verloren in den Perversionen und Sinnlichkeit, die in der Welt herrschen. Gut, Hoheslied. Ja, ein schönes Buch, was über ein so wichtiges Thema handelt, was die Ehe hochhält, was wir als Christen auch tun sollen. Es steht im Neuen Testament, wir sollen die Ehe schätzen, die Ehe hochhalten, die Familienwerte, ich sag mal anders, eine Familienwerte. Das heißt, diese Freude in der Familie, weil heute, das heißt schon vor 2000 Jahren, nein, schon seit es Menschen gibt, versucht der Teufel, die Familien zu einer Niederlassung der Hölle zu machen, lass mich das so sagen. Ne? Aber warum ist das so? Genau, weil eine Familie auch eine Niederlassung vom Himmel ist, im Grunde. Oder anders gesagt, die Ehe ist das Einzige, was Adam und Eva aus dem Paradies genommen ist. Das Überbleibsel vom Paradies. Und das könnte es auch werden. Eine Ehe könnte ein Mikroparadies sein. Ne? Und kann es auch sein, wie man jetzt in christlichen Familien erleben kann. Durch die Vergebung und Liebe und Versöhnung, was man praktizieren kann in dieser Beziehung. Aber da draußen, unter Menschen, die Jesus nicht kennen, da ist Vergebung sehr kompliziert, da ist Versöhnung sehr kompliziert und meistens werden, sagen wir so, die Beleidigungen häufen sich immer mehr und dann sind die Spannungen immer größer und so weiter. Im Laufe der Zeit wird die Beziehung immer schlechter und immer in Richtung Niederlassung der Hölle, ne? Aber unter Christen können wir jeden Tag alles wieder neu machen durch die Vergebung. Wenn jetzt eine Wolke den Himmel trübt, der Ehe, kann man hingehen und sagen, lass uns vergeben, lass uns das wieder gut machen, ne? Lass uns einen Stein drauflegen, lass uns das unters Kreuz bringen, etc. So dass man wieder den Kopf hebt, wieder gut atmet und wieder von vorne anfängt. Hundertprozentig und so weiter. Das ist in einer christlichen Ehe möglich, aber das gefällt dem Teufel überhaupt nicht. Und darum versucht es auch zu zerstören, aber es ist möglich. Darum halten wir es auch hoch, die Ehe und die Freude in der Familie, als Eltern, als Kinder, ne, und so weiter. Gut, die letzte Seite hat die Überschrift die Propheten. Ich versuche immer so anzuknüpfen am nächsten Heft. Heute haben wir die letzte Lektion von dieses Heft. Und das nächste Heft handelt ausschließlich über die Propheten. Und ich bin auch sehr überrascht, dass die Propheten so reiche Bücher sind. So reiche Bücher, weil ich hatte die Propheten schon zigmal gelesen. Früher, als ich frisch bekehrt war, habe ich die Bibel eher 2-3 Mal im Jahr gelesen. Und die Propheten waren immer so ein bisschen schleierhaft, ein bisschen so, eine Sache, die ich nicht wusste, was ich damit anfange. Aber jetzt habe ich die wieder studiert, um das nächste Heft zu machen, und muss sagen, ich bin selber erstaunt, wie toll Gott das gemacht hat. Wie toll hat Gott diese prophetischen Bücher gegeben. Jedes prophetische Buch ist so eigenartig, ist so handelt über ein bestimmtes Thema. Vorher habe ich alles durcheinander gebracht, habe gesagt, oh, diese prophetischen, die reden nur immer die ganze Zeit über das Gleiche und so weiter. Aber nein, es geht um ganz verschiedene Themen, ganz wichtigen Themen. Schon in frühesten biblischen Zeiten spielten Propheten eine wichtige Rolle, und viele Gottesmänner und Gottesfrauen wurden Propheten genannt. Zum Beispiel Abraham. Hier nenne ich immer die Texte, wo diese Leute Propheten genannt werden. Könnt ihr zu Hause nachschlagen. Abraham, Aaron, Miriam, Moses und viele andere. 4. Mose 11, 25 bis 29 können wir lesen, dass auch viele andere zu jener Zeit Propheten genannt wurden. Deborah, Hulda, Samuel, Eli, Elisa, Jesaja, Jona wurden hier in diesen historischen Büchern Propheten genannt. Und diese genannte hier, die haben keine Bücher hinterlassen, das heißt nur Jesaja und Jona, aber die anderen haben keine prophetischen Bücher hinterlassen. Sie sind so, von denen wird erzählt in den geschichtlichen Büchern. Aber es gab auch Propheten, die jetzt Bücher hinterlassen haben, und die werden wir ab nächste Woche studieren. Das Volk Gottes ist immer wieder in Lauheit verfallen, daher hat er Botschafter gesendet, um zu erwecken und ermahnen. Ihre Botschaften sind immer noch aktuell. Sie dienen dem Leib Christi, den Gemeinden zur Ermahnung. Halleluja.